Ja, schön, dass ich unter euch sein darf. Auch herzlich willkommen. Horb ist ja von uns, von M, eigentlich geografisch die nächste Gemeinde. Also habe ich heute einen ganz, ganz kurzen Weg gehabt. Für eine Gemeindebesuch bin ich ja oft unterwegs, bin gerade auch im Rahmen von Vision Schweiz und oft eine viel längere Reise machen, wie auf Sargans oder Ilanz oder Taiingen und so weiter. Und so ist das ganz schön, dass ich unter euch darf sein, so in der Nachbarschaft, und dass es hier eine Gemeinde gibt, in diesem Horb Kriens. Wir wetteifern ja mit Emmen zusammen, oder? Was Süssere betrifft, wer mehr baut und wer mehr Wohnungen produziert innerhalb von kurzer Zeit und so. Also sind beide Orte so im Wetteifern, und beide Orte werden irgendwann übersättigt sein und nicht wissen, was sie mit all dem machen, was jetzt hier entstanden ist. Oder vielleicht auch nicht. Wir sind gespannt auf die Zukunft, und ich wünsche euch, dass Jesus euch einfach braucht als Licht, als Segen hier an diesem aufstrebenden Ort, und ihr noch in den nächsten Jahren ganz viel dürft einfach mit Jesus erleben und auch dürft erleben, wie Ernte geschenkt wird, wo jetzt in dieser Jahreszeit uns vor Augen geführt wird, die fruchtbaren Felder, die Früchte, die wachsen, eine wunderbare Schönheit, die aufblüht. Und mir regt das an und denke, ja, schön, wenn Jesus heute für uns Geistliche so eine Ernte vorbereitet und ihm wieder auch Frucht schenken kann. Wir haben in Emmen eine Zeit gehabt, wo wir uns mit dem Volk Israel beschäftigt haben und mit dem Islam. Das hat der Grund. Israel hat ja im Mai 70-jährige Jubiläum gefeiert als moderne Staat Israel, und wir haben in der Gemeinde Farsi-Gruppe. Das heisst, Leute, die von Iran und Afghanistan kommen und natürlich islamischen Hintergrund haben. Und so haben wir eine Zeit gehabt, wo wir vertäuft einfach uns in das Thema hineingedacht haben, auch von der Bibel her. Und so ist die Frage aufgetaucht, wieso sollen wir uns als Menschen, die Jesus nachfolgen, überhaupt speziell mit dem Volk Israel beschäftigen? Haben wir überhaupt eine spezielle Beziehung zu diesem Volk, zu ihrer Geschichte? Und ja, das wird schon klar, dass es so ist, wenn wir unsere Bibel haben, dann haben wir das Alte Testament dabei. Und das sind ungefähr 2/3 vom ganzen Text. 2/3 Altes Testament, 1/3 Neues Testament. Also wir tragen hier 2/3 Geschichte im Wesentlichen vom Volk Israel mit. Und wir kommen nicht darum herum, uns mit der Geschichte vom Volk Israel zu beschäftigen. Weil stellt euch einmal vor, wir würden das Neue Testament davon lesen, abgekoppelt vom Alten Testament, vom ganzen Wissen vom Alten Testament. Also wir kommen dann im Neuen Testament zur Geburtsgeschichte Jesu, oder? Fällt mit dem Paukenschlag an, Gott wird in Jesus Mensch. Und wenn wir das so lesen, das Neue Testament, die Geburtsgeschichte von Jesus, dann fragen wir uns ja, welcher Gott hat denn seinen Sohn gesendet? Was ist das für ein Gott? Und dann wird klar, den Gott lernen wir kennen im Alten Testament. Wenn wir das Alte Testament abkoppeln, wissen wir gar nicht, welcher Gott das Jesus gesendet hat. Da fehlt uns ganz wesentliches Wissen. Und es gibt auch gar keinen Bruch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das ist einfach die Fortsetzung. Die Geschichte von Gott geht einfach weiter, in sich offenbart und kommt dann eben zum Höhepunkt, dass das lang angekündigte Ereignis, ich sende meinen Sohn, der Retter, jetzt einfach Wirklichkeit wird. Und das fasziniert mich immer wieder, die Einheit in der Bibel. Hier hat sich der lebendige Gott offenbart. Wir wissen, wer unser Schöpfer ist. Wir kennen die Antwort auf die ganz grossen Fragen. Sie werden uns hier geben. Er offenbart sich Stück für Stück durch seine Wunder, durch seine Zeichen, durch sein Reden. Er ist nicht der Unbekannte, sondern der grosse Gott. Und gerade durch die Geschichte vom Volk Israel lernen wir ihn auch kennen als der wirklich grosse, allmächtige Gott. Und ich möchte heute Morgen ein Aspekt herausgreifen, der einfach zu der Geschichte gehört, und das ist die Stadt Jerusalem. Wenn ihr die Fortsetzung hören von dem, was ich jetzt angefangen habe, dann müsst ihr die erste Predigt hören. Die findet ihr bei uns auf der Homepage von Gemeinde Emmen. Aber ich möchte heute Morgen einfach einen Aspekt herausgreifen aus der ganzen Geschichte vom Volk Israel, und das ist die Stadt Jerusalem. Interessant ist, wo der moderne Staat Israel gegründet worden ist, vor 70 Jahren, haben sie nicht einfach bestimmen und sagen, Jerusalem ist unsere Hauptstadt. Wir knüpfen an einer jahrhundertlangen Tradition. Das ist die Stadt, die unsere Geschichte geprägt hat, sondern Jerusalem hat mir, weil das so Konfliktpotenzial war, wollen international verwalten. Das hat es noch nie gegeben, in dem Sinn, dass eine Stadt einfach international verwaltet wird. Also die Juden hatten eine Art Pass gebraucht, um überhaupt in die Stadt hineinzukommen. Ein ganz eigenartiges Gebilde. Es ist ein Krieg ausgebrochen nach der Staatengründung. Und Jerusalem war für nur teilweise für die Juden dann zugänglich gewesen, aber nicht ganz, vor allem nicht die Altstadt, nicht die wirklich historischen alten Orte. Und das hat sich dann erst geändert im Sechstagekrieg, wo Israel auch die Altstadt erobert hat und für die Juden nach jahrhundertlangem Nicht-Zugang zu diesen Orten die Orte dürfen betreten. Die Altstadt von Jerusalem, Tempelmauer, der Überrest vom Tempel, ein ganz spezielles Ereignis. Ja, Jerusalem, das ist der Ort, wo Gott seine Heilsgeschichte ganz speziell deutlich gemacht hat. Eigentlich fängt es an mit dem Abraham. Der Abraham hat ja von Gott den Befehl gehabt, seinen Sohn Isaac zu opfern. Und der Abraham war bereit gewesen, seinen Sohn wirklich zu opfern. Er war bis zum letzten bereit gewesen. Und er ist gegangen ins Gebirge von Moria, das kann man geografisch festhalten. Wir wissen, wo das ist, der Berg, Gott, er sieht. Und der Abraham hat ja die Erfahrung gemacht, dass im letzten Moment, wo Abraham dokumentiert hat, ich bin wirklich einfach gehorsam. Und der Abraham hier sein ganz starke Glauben Gott gegenüber zum Ausdruck bringt. Er sagt hier, oder bringt zum Ausdruck, ich glaube dem lebendigen Gott, dass er seine Verheißungen wahr macht. Und er hat fest damit gerechnet, dass er der Isaac wird von den Toten auferwecken. Gott hat ihn eingegriffen. Und hat anstelle von Isaac ist ja dann wieder geopfert worden. Und hier an diesem Ort macht Gott zwei heilsgeschichtliche Wahrheiten deutlich. Absolut. Nämlich der Glaube. Für das Heil, das wir als Menschen brauchen von Gott her, ist unser hundertprozentiges Vertrauen ihm gegenüber gefragt. Der Glaube. Der Abraham wird bezeichnet als Vorbild, eigentlich als Vater von den Gläubigen. Sie glauben und das Zweite, das stellvertretende Opfer. Das stellvertretende. Hier finden wir einen ganz starken Schatten auf Jesus. Er, der stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Diese beiden Wahrheiten dokumentiert Gott hier im Ereignis von Abraham mit seinem Sohn Isaac. Der Glaube und stellvertretende Opfer für unsere Schuld. Die beiden heilsgeschichtlichen Wahrheiten werden hier das erste Mal ganz deutlich sichtbar. Und genau an diesem Ort, genau auf dem Hügel, wo der Abraham der Isaac geopfert hat, ist später unter dem Salomo der Tempel gebaut worden. Der Ort, wo eine Begegnung zwischen Gott und Mensch stattgefunden hat. Hier hat Gott seine Gegenwart dokumentiert im Allerheiligsten. Schon bei der Tempelweihe, wo das erfüllt worden ist mit der Heiligkeit Gottes, wo Gott gegenwärtig ist. Hier haben Menschen Gott geehrt. Sie herbürgert. Sie haben einfach Gott geehrt. Hier haben Menschen ihre Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass sie beschenkt sind von ihm. Denken wir nur an die vielen Dankopfer, die es gegeben hat. Wir denken meistens nur an Blutopfer, wo es um Vergebung von Sünden ist, aber es sind ganz viele Dankopfer gebracht. Oder auch Psalmen aus dieser Zeit, die geschrieben worden sind. Dankeslieder dem lebendigen Gott. Wir sind dir so dankbar für das, was du uns schenkst. Das war der Ort, wo aber auch Schuld bekannt worden ist und Vergebung von Schuld geschehen ist. Besonders am grossen Versöhnungstag, dem wichtigen Festtag, wo stellvertretend die Schuld vom Volk Israel bekannt worden ist, wo ein Tier das Leben gelassen hat und mit dem stellvertretenden Blut durch einen Priester ins Allerheiligste gegangen ist und die Versöhnung zwischen Gott und Mensch stattgefunden hat. Der Ort, der Tempel Jerusalem, wo Gott Heilsgeschichte geschrieben hat. Das ist ungefähr 600 Jahre, bevor Jesus auf die Welt kam, ist Jerusalem von den Babylonier eingenommen worden und vollständig zerstört. Jeremia hat ja dann Klagelieder geschrieben. Und wenn man Klagelieder liest, dann muss man sagen, das muss für jüdisches Empfinden extrem gewesen sein. Dass die Stadt, wo Gott so Geschichte geschrieben hat, wo Gott sich so offenbart hat, wo man so lange auch Gott geirrt hat, dass durch eigene Ungehorsam Gott die Stadt einfach preisgegeben hat. Vollständig zerstört, alles weggeschleppt. Die ganze Herrlichkeit, die die Stadt mal erfüllt hat, besonders unter dem Salomo, ist nur noch Ruine gewesen. Herzzerreissend. Jerusalem am Boden gleich gemacht. Nach 70 Jahren dürfen die Juden zurück, die Stadt wieder neu aufbauen oder Tempel neu aufbauen. Und dann ist Jesus gekommen. Jahrhunderte später dazwischen. Jesus ist in Jerusalem gekreuzigt worden. Nicht irgendwo, sondern in Jerusalem. Jesus ist in Jerusalem auferstanden. Das hat an diesem Ort stattgefunden, in dieser Stadt. Jesus ist in Jerusalem oder in der Nähe von Jerusalem, vom Ölberg, genau in dieser Region, zurückgekehrt zum Vater. Und in Jerusalem haben die Jünger, die Nachfolger, die ersten Nachfolger von Jesus, der Heilige Geist, bekommen. Ein Wunder, dass Gott einzelne Menschen sein Geist anvertraut, in vollem Mass. Das hat in Jerusalem stattgefunden. In Jerusalem sind die ersten Menschen zum Glauben gekommen. Jesus hat es eine Bewegung gegeben. In Jerusalem war eigentlich der Stadt von der Gemeinde Jesu. Nicht irgendeinem Ort, sondern dem speziellen Ort, wo Gott auserwählt hat. Ja, Jerusalem hat aber durch die Gründung der Gemeinde Jesu heilsgeschichtlich wieder seine Bedeutung verloren. Jesus hat vorausgesetzt und hat gesagt, Jerusalem wird von den Heiden zertreten, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Gott hat wie eine heilsgeschichtliche Zwischenzeit hineingeschoben. Jerusalem wird wieder zerstört werden, sagt Jesus hier voraus. Und von den Heiden zertrümmert, entwürdigt, entheiligt. Genau das ist ja 70 nach Christus passiert. Die Römer haben Jerusalem vollständig zerstört. Kein Israel oder kein Jude mehr in dieser Stadt oder in diesem Land dürfen wohnen. Haben sich zerstreut in die ganze Welt. Und die Frage ist, warum hat Gott das zugelassen? Dass der Tempel noch einmal zerstört wird, dass Jerusalem seine Bedeutung einfach verliert, im Nichts wieder verschwindet. Ich denke, weil es den Tempel in dieser Zeit, wo wir drinnen leben, gar nicht mehr braucht. Gott hat wie eine Zwischenzeit reingeschoben, die Zeit von seiner Gemeinde. Ich habe gesagt, Gott schenkt einem Menschen, der zum Glauben an Jesus kommt, sein Heiliger Geist, der Mensch, der Gläubige, wird zum Tempel vom Heiligen Geist. 1. Korinther 6 oder 1. Korinther 3, wo das ausgeführt wird. Wir dürfen selber Wohnung sein von diesem lebendigen Gott, ganz persönlich. Also Gott hat das wie getoppt. Ich bin nicht mehr einfach in einem Gebäude, ich bin nicht mehr geografisch irgendwo, sondern ich bin bei einem Menschen, der im Glauben an mich lebt, in vollem Maß gegenwärtig. Das ist ein heilsgeschichtliches Wunder. Manchmal denke ich, kann Gott das überhaupt noch toppen? Eigentlich nicht mehr. Das ist unglaublich. Das Heilswirken Gottes. Und wir brauchen das Wirken von dem lebendigen Gott in unserem Leben. Wir brauchen das. Das, was Gott hier dokumentiert, was er in dieser Stadt ganz speziell dokumentiert, ich schreibe die Heilsgeschichte, macht uns aufmerksam. Wir brauchen das Heil Gottes. Wir brauchen es. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Carlo Del Ponte im Namen der Opfer. Sie war ja in den letzten Jahren in einem Team von der UNO, das Kriegsverbrechen in Syrien untersucht hat und dokumentiert hat, von allen Seiten. Ob Rebellen oder Regierungstruppen. Und sie hat das der UNO dokumentiert, immer in der Hoffnung, dass die UNO irgendwo eingreift, wenigstens einzelne Kriegsverbrecher mit Namen nimmt und sie öffentlich anklagt. Und es ist einfach nichts passiert. Die Dokumente sind einfach in den Schubladen verschwunden. bis heute. Und sie hat das Buch geschrieben und hat das Buch geschrieben so mit diesem unglaublichen Aufschrei. Hört doch, was in Syrien passiert. Es ist so unglaublich grauenhaft. Man kann das gar nicht in Wort fassen. Was Menschen in diesem Land müssen erleben. Und sie führt das aus in diesem Buch. Und dann kommt ein Gedanke, der mich irgendwo sehr beeindruckt. So in dem, wo sie all die Gräueltaten, die Menschen tun, kommt die Frage, Carla, glaubst du noch einen lebendigen Gott? Oder ist der Glaube an den Gott verloren durch all das, was hier auf der Welt passiert? Und dann sagt sie, ich habe nicht meinen Glauben an Gott verloren, aber ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Und das ist mir unter die Haut und denkt, eigentlich sagt sie etwas biblisch vollkommen Richtiges. Sie sagt, ich glaube nicht mehr an das Gute vom Menschen. Der Mensch ist erlösungsbedürftig. Er war es damals und er ist es heute genauso. Und wir brauchen das Heil, das Gott in Jesus geschaffen hat, ganz persönlich für uns. Aber jetzt zurück zu Jerusalem. Das ist nicht die Schlussbotschaft. Jerusalem wird zertreten, wird zerstört, es gibt die Stadt nicht mehr, sondern die Stadt hat eine Zukunft. Wo Jesus zurückgekehrt ist zum Vater, hat er sich von den Jüngern verabschiedet, auf dem Ölberg, eben in Jerusalem. Und wo die Jünger so Jesus nachschauen, er einfach in den Wolken schwindet und den Blick nicht mehr abwenden von dem Ereignis, das jetzt gerade stattgefunden hat, stehen plötzlich zwei Boten Gottes neben ihnen. Sie sprechen sie an und sagen, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Apostelgeschichte 1,11. Also hier wird angekündigt, Jesus kommt wieder. Nicht irgendwie und offenbar auch nicht irgendwo. Das sind die beiden Wahrheiten, die hier in diesem Text stehen. Die hier den Jüngern mitteilt werden. Er wird wiederkommen. Und er wird so wiederkommen, wie ihr ihn heute gesehen habt. Ganz starke Worte. Und wenn wir jetzt das Alte Testament lesen, Propheten aufschlagen und absuchen, gibt es Stellen, wo das Ereignis beschreiben, wo Jerusalem wieder eine spezielle heilsgeschichtliche Bedeutung bekommt, dann finden wir so Stellen, ganz besonders im Prophet Zacharia. Zuerst mal das, was eigentlich heute stattfindet. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Ich will Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Zacharia 2, 12, 2 bis 3. Hier sagt der Prophet prophetisch voraus, Jerusalem wird mal einfach zu einem Riesenproblem. Für die Menschheit. Ein unlösbares Problem. Nicht einfach eine Stadt, die im Nichts verschwindet. Es schaut jetzt Ruinen, wie Ninive oder wie irgendwelche grosse Städte, die es noch gibt. Aber sie sind weltpolitisch überhaupt kein Problem. Aber Jerusalem wird zum Problem. Ein Laststein, man wird sich wundreissen, es ist unlösbar. Und das ist die Situation, die wir heute haben. Jerusalem, ein Pulverfass sondergleichen. Es ist ja so, dass die islamische Welt Jerusalem auch als ihre heilige Stadt beansprucht. Das ist aber allerdings, wo man sieht, etwas Neues. Im Koran kommt Jerusalem nie vor, wird nie erwähnt. Jerusalem hat eigentlich keine Bedeutung gehabt bis im Jahr 1920, wo die Idee aufgebracht worden ist, um Anspruch auf Jerusalem zu erheben aus der islamischen Welt, wo man dann die sogenannte Himmelreise von Mohammed auf Jerusalem geleitet hat. Aber das ist weder in der islamischen Lehre noch im Koran. Das geschrieben steht einfach, dass eine ferne Moschee sei, aber damals hat es in Jerusalem überhaupt noch keine Moschee gegeben. Das kann man nachweisen, das weiss man heute. Also eine neue Erfindung. Aber der Islam beansprucht heute Jerusalem als seine heilige Stadt und hat das eine Moschee gebaut. Genau an dem Platz, wo früher der Tempel gestanden ist. Da steht nun die Moschee neben der Al-Aqsa-Moschee im Felsendom. Und der Islam beansprucht oder sagt, in diesem Felsendom, in dieser Moschee, hat es ja mitten den Felsen grossen. Und sie sagen, dass damals der Abraham eben nicht der Isaac, sondern der Ismael da drauf hätte so ein Opfer. Also da wird die Geschichte umgedreht, wird das ganze Alte Testament umdeutet auf ihre Lehre, aber sie beanspruchen das als ihre, eine von ihren heiligen Städten in neuer Zeit. Genau da, wo eigentlich der Tempel sitzt. Da. Der Felsendom, der Al-Aqsa Moschee. Und darum ist das ein Pulverfass sondergleichen. Drei Weltreligionen, die beanspruchen. Jerusalem ist für uns bedeutungsvoll. Die Juden natürlich, von ihrer Geschichte her berechtigt. Die Christen, die sagen, da ist Jesus, hat Jesus gelebt, ist gestorben, ist auferstanden. Und der Islam, der neuerdings genauso den Anspruch erhebt. Ein Laststein, wie es die Bibel voraussagt. Einmal mehr erweist sich die Bibel hier als wahr, als treffsicher. Taumelbecher. Und dann der Prophet Zacharia öffnet den Blick und sagt, das Problem wird gelöst. Durch die Wiederkunft Jesu. An jedem Tag stehen seine Füße auf dem Ölberg, der im Osten zu Jerusalem liegt. Ich verstehe das wörtlich, obwohl ich keine Ahnung habe, wenn ich mir das vorstelle. Gott weiß es. Aber offenbar knüpft Gott einfach eine Geschichte an. Offenbar ist das eine Zwischenzeit, wo Jerusalem keine Bedeutung hat oder Tempel keine Bedeutung hat, wo sie zertreten wird von den Heiden. Und offenbar ist da noch Zukunft. Jesus kommt wieder. Offenbar genau an diesem Ort. Wie die beiden Boten, die die Jünger angekündigt haben, so wie der Jesus gesehen hat, wie er zurückkehrt ist zum Vater, so wird er wiederkommen. Und dann kommt für mich ein Höhepunkt. Eine der schönsten Stellen, die es eigentlich in der Bibel gibt. Also es gibt ja viele schöne Stellen. Aber ich finde die einfach beeindruckend in diesem Zusammenhang. Dann wird Folgendes geschehen. Wenn Jesus wiederkommt, in diesem Zusammenhang, wenn Gott seine Heilsgeschichte wird abschließen, dann gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und um ihn trauen wie um einen einzigen Sohn. Sie werden ihn beweinen, wie man einen erstgeborenen Sohn beweint. Übrigens, jüdische Ausleger, die Jesus als Messias ablehnen, haben ein Riesenproblem mit dieser Stelle. Weil ihr eindeutig steht, den sie durchbohrt haben. Wie ist das zu verstehen? Durchbohrt, Hemd durchbohrt, Füße durchbohrt. Es gibt keine vernünftige Antwort, wenn wir hier Jesus ausklammern. Aber wenn man diesen Text auf Jesus bezieht, dann macht er Sinn. Da wird etwas ganz speziell sichtbar, nämlich sein durchbohrte Hemd. Und sie werden ihn sehen und werden das Merkmal, das ganz spezielle Merkmal sein. Und es bezieht sich auf die Juden, sie haben ihn durchbohrt und werden ihn sehen und sagen, er ist es. Jesus ist der Erlöser. An dem Ort, wo heute eine antichristliche Religion fünfmal am Tag ein antichristliches Bekenntnis verkündigt. Der Glaubensruf, dass Allah Gott ist und Mohammed der einzige Prophet. Und im Koran steht, dass Jesus nicht für unsere Sünden gestorben sei. Im Koran steht wörtlich, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist. Das ist antichristlich. Und an dem Ort, wo das antichristliche Zeugnis heute steht, wird Jesus sichtbar als Gottes Sohn, als der ewige Gott, als der wahre Erlöser. Obwohl hier viele Fragen offen sind und ich gehe heute Morgen gar nicht in Detail. Aber die Linie ist für mich einfach etwas Faszinierendes, wenn sich biblische Voraussagen erfüllen. Und jetzt möchte ich das ganz persönlich abschließen. Wie nahe kommt mir das, wenn Gott Geschichte schreibt, die ganz offensichtlich einfach vor unseren Augen stattfindet? Sogar weltpolitisch. Wir werden nicht gerade täglich, aber immer und immer mit Jerusalem konfrontiert. Wir sind eine Generation, die miterleben dürfen, dass der moderne Staat Israel wieder existiert, dass auch unsere Vorfahren nicht erlebt, auch Erweckungsprediger oder grosse Bibelausleger vor ihrer Staatengründung. Das war kein Thema. Das war ihnen gar nicht bekannt. Finden wir nicht. Und wir dürfen miterleben, eine Staatengründung, miterleben, wie die Juden wieder Zugang haben nach Jerusalem. Wir sind irgendwo mit drin in dieser Geschichte. Und die Frage für mich ist, wie nah lohne ich das an mich her? Oder anders, wie lose oder wie fest ist meine Verbindung zu Jesus? Ich muss eine ganz persönliche Antwort geben. Wenn die Verbindung zu Jesus lose ist und ich die Verbindung nicht festmachen, wird sie immer loser. Das kann man fast mit Garantie sagen. Sie bleibt nicht einfach ein Stückchen loser, sondern sie wird loser. Und eines Tages bin ich ganz weg und es bewegt mich nicht einmal mehr. Es berührt mich nicht mehr. Wie oft habe ich Menschen gesehen, die diesen Weg gegangen sind. Aus einer bisschen losen Beziehung zu Jesus ist eine völlige Loslösung geworden. Und darum der Aufruf, lohne ich das an mich herkommen? Mache ich die Verbindung zu dem her, der Weltgeschichte schreibt, der Kreisgeschichte schreibt? Lohne ich das ganz nahe an mich her und sage, ja, Jesus soll mein Herr sein, Jesus soll mein Retter sein, Jesus soll das Zentrum von meinem Leben sein, nicht nur als schönes Lied gesungen, sondern als Realität in meinem Alltag, die ganz konkrete Auswirkungen hat. Und wie sehr ist sein Reich, heute seine Gemeinde, auch mein Reich? Ich sage, da möchte ich mich investieren. Das soll Wichtigkeit haben in meinem Leben. Das soll Priorität haben in meinem Leben. Also einfach nur die letzten paar Brosamen für die Gemeinde, wenn sonst gerade nichts dümmer stattfindet, das ist schlicht und einfach zu wenig. Das ist Gott nicht wert. Heute baut Jesus seine Gemeinde, auch wenn in Niedrigkeit und wenn er noch klein und schwach ist. Aber hier ist er gegenwärtig und hier lohnt es sich zu investieren. Das ist Gott ganz wichtig. Lohne ich das an mich herkommen? Die letzte Frage, die mich hier bewegt von diesem Text, von diesen Gedanken. Was bedeuten mir Nägumal von Jesus? Bedeutet das mir ganz persönlich? Habe ich das Heil von Jesus ganz persönlich für mich in Anspruch genommen? Wissen, ich bin vor Gott schuldig. Ich brauche Vergebung. Und ich, wenn ich die Vergebung im Glauben, jetzt kommt eben der Glaube, ich vertraue Jesus, 100% Jesus, allein wenn ich das in Anspruch genommen habe, dass ich mich immer und immer wieder darüber freue. Einfach berührt bin. Berührt, dass Jesus mich auf einen Schlag reingemacht hat. Recht gesprochen, was alles dazugehört. Der offene Himmel, sicher in die Zukunft. Dank dem Opfer von Jesus. Ich möchte mich nie daran gewöhnen. Sondern immer berührt sein. Von dem, was Jesus tut. Und offenbar ist es Gott so wichtig, dass er am Ende dieser Zeit das einfach nur einmal aller Welt demonstriert. Das ist der Text. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und mein Wunsch ist, dass in unserer Zeit wieder mehr Menschen einfach von diesen Herzgedanken Gottes berührt werden. Innerlich bewegt werden im Herzen. Das fängt bei uns an. Mir bewegt sie, dass andere bewegt werden von diesen Gedanken, von seinem Heil. Und wisst ihr, ich habe, oder wir haben jetzt immer so ein bisschen ein geheimes Gebetsanliegen entwickelt. Einfach, dass wir ein bisschen etwas von dem schon vorwegnehmen dürfen, dass Menschen einfach Jesus erkennen. Ich habe gesagt, wir haben in Gruppe Farsi, dass wir dürfen ab und zu miterleben, wie Leute aus dem islamischen Hintergrund, vor allem aus dem Iran, zum Glauben kommen. Also das ist schon speziell Iraner. Und jetzt sind wir so im Gedankengang, wo wir drinnen sind, Israel und Islam, auf die Idee gekommen, eigentlich wäre das unglaublich fantastisch, wenn jetzt Juden zum Glauben kommen. Es gibt ja in Luzern eine rechte jüdische Bevölkerung, doch einige, oder? Und so plötzlich kommt der Gedanke, das wäre etwas. Wenn Menschen, und wenn es nur einer wäre, mit jüdischem Hintergrund ein Jude zum Glauben an Jesus käme und zusammen mit dem Iraner würde das Abendmahl feiern. Boah. Unglaublich, oder? Das wäre etwas. Ah, wir dürfen ein bisschen träumen. Ob es Gott wahr macht, weiss ich nicht. Wir beten darum. Wir beten ganz konkret. Und wie Gott das erhört, überlassen wir ihn. Aber hier wird es geschehen, dass das Volk, das noch blind ist, im Großen und Ganzen, Jesus wird erkennen. Und was für ein Geschenk, dass wir, die eigentlich gar nicht dazugehört haben, als Heiden, mit heidnischem Hintergrund, aus ist jemand da, der jüdischen Hintergrund hat, aber sonst heidnischen Hintergrund, vollwertig, nicht minderwertig oder zweitklassig, vollwertig zum Reich Gottes dürfen gehören. Und darum von diesen Gedanken dürfen wir weg sein. Ja, wenn wir das Alte Testament aufschlägt, dann offenbart sich der lebendige Gott. Da ist ein lebendiger Gott. Aber wir dürfen und müssen nicht im Alten Testament bleiben stehen und sagen, schön für dich, wir gehören ja gar nicht dazu. Sondern dürfen weiterlesen und merken, Gott hat uns Türen geöffnet. Und schreibt mit uns seine Heilsgeschichte, bis es sie mal wird abschliessen. Amen. Ja, ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, du bist so gross und mächtig. Wir können das wieder in Wort fassen, noch gedanklich erfassen. Und doch hast du dich offenbart. Du bist uns so nahe gekommen. Wir können mit dir Umgang pflegen, können mit dir reden. Du bist unser Vater, unser Herr und Gott. Und so beten wir dich an. Staunen über deine Heilsgeschichte. Herr Jesus, wir ehren dich als unser Erlöser. Und wünschen uns, dass das unser Herz immer neu berührt und noch viele Menschen darf berühren. Dein Heil, die biblische Botschaft, die wahr ist und die sich immer wieder neu als wahr beweist. Danke, Herr. Danke, dass du uns jetzt begleitest, auch die kommende Woche. Und einfach mit Segen beschenkst. Amen.